Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. Zwei Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probe schlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei unserer Finch-Show hier auf der IFA 2025. Ich sehe euch schon ganz fleißig im Stream schreiben. Ihr seid ja eben gerade mit Felix hier rumgegangen. Und heute, jetzt in diesem Slot, widmen wir uns einem wahnsinnig spannenden Thema. Und zwar braucht man heute OLED. Im Speziellen natürlich OLED-Monitore. Wir gehen da im Speziellen auf Gaming-Monitore auch ein. Also das ist vielleicht für alle GamerInnen auch spannend. Dafür habe ich zwei fantastische Gäste bei mir. Herzlich willkommen, ihr beiden, Jakob und David.
Hallo.
Hallo.
Guten Tag.
Sehr schön. Wir können ja mal ganz kurz, was ich noch sagen wollte. Ihr könnt gerne mit Ausrufezeichen Fragen in den Chat posten. Ich sehe die dann hier auf meinem iPad. Hier ist schon eine Frage drin, bekommt man das T-Shirt her? Das ist ein internes T-Shirt wahrscheinlich, wenn ihr das Niederne meint. Wir wollen uns OLED widmen, ein Thema, über das wir schon ziemlich oft geredet haben, tatsächlich. Also ich kann mich an so 1, 2, 3 Streams erinnern, wo es immer wieder um OLED ging. Warum ist es immer noch so ein aktuelles Thema?
Möchtest du oder soll ich?
Warum das Thema immer wiederholt wird, meinst du?
Ja, warum es nicht langweilig wird.
Es wird nicht langweilig, also, darüber zu reden.
Es tut sich halt wirklich eine Menge.
Ja.
Und man muss sagen, noch vor einigen Jahren hat man gemerkt, dass es eher eine Mehrfachverwertung von Fernsehern war. Mhm. Und mittlerweile passt sich das auch immer mehr an den Bedürfnissen eines Spielers oder auch für die Arbeit mittlerweile. Und es tut sich wirklich fast jeden Monat etwas, dass ein neues Modell angekündigt wird, dass eine neue Subpixelstruktur kommt und so weiter und so fort. Deswegen kann man ständig darüber sprechen. Und ganz ehrlich, es sieht auch einfach geil aus, ne?
Was man vielleicht auch dazu sagen muss, ist, dass, wie David es erwähnt hat, man halt nicht einfach sagen kann, man copy-pastet einen TV in einen Monitor. Das geht schon, aber die Demands, die man halt an einen Monitor hat versus einen TV, sind halt dann doch nochmal andere.
Mhm.
Die Monitore müssen umfangreicher sein, die müssen mehr können als nur Filme abspielen. Ne? Mhm. Da muss man eben, wie David es gesagt hat, saubere Texte lesen können, man muss davor lange sitzen können, man möchte daran arbeiten, man möchte eben auch Filme gucken. Also der Monitor muss einfach flexibler in seinen Anwendungen sein, und deshalb tut sich da auch so wahnsinnig viel. Tut sich ja im TV-Bereich weiterhin auch.
Ja.
Aber einerseits gibt es da die Entwicklung ein bisschen parallel, aber andererseits ist es auch ein bisschen eigenständig zu betrachten. Und weil da eben so viel passiert, das ist wie Smartphones vor 10 Jahren, würde ich sagen, oder vor 15. Wann kam? 2008 kam das erste iPhone raus, oder?
2007,
okay. Knappe Kiste.
Ja.
Und da hat sich ja auch in den ersten, da konntest du ja eigentlich auch alle 6 Monate jedes Jahr darüber reden, weil sich so viel getan hat.
Stimmt.
Und das ist halt genau dasselbe jetzt gerade hier bei einer Technologie, die halt noch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial hat, wo auch die Demands vom Endverbraucher, von der Endverbraucherin halt auch noch immer wieder eingearbeitet werden, wo es verschiedene Lebensentwürfe gibt, wo dann das Produkt wieder dazu passen muss, und deshalb.
Okay, also OLEDs sind eigentlich das iPhone, das erste iPhone quasi. Da sind wir jetzt an dem Stand, sind wir jetzt quasi so 2010 beim iPhone, sind wir jetzt bei OLEDs, richtig? Oder?
Die Einordnung ist jetzt schwierig, aber ungefähr, ja. Also wir sind halt, also OLED ist noch eine Technologie, außer David sieht das anders, wo noch viel Potenzial drinsteckt, wo man noch viel rausholen kann. Und wo auch noch viel passieren wird. Du wirst da später noch mehr zu sagen.
Aber langsam bin ich schon zufrieden. Ja. Also es hat sich jetzt wirklich auch viel getan, gerade für Hybriden aus Arbeit und Gaming. Ich finde, da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Und ja, es gibt einfach eine riesige Bandbreite an Bedürfnissen im Alltag. Die einen wollen ja irgendwie ein Multimonitor-Setup haben, die anderen wollen lieber ein Ultrawide, die anderen wollen einen großen, immersiven Laptop, Monitor. Und es gibt mittlerweile auch, klar, in Laptops auch Monitor, Displays, die auch in Richtung OLED gehen. Also es gibt einfach so, so viel mittlerweile. Und da helfen wir ein bisschen aus.
Mhm. Okay, super spannend. Ich würde gerne noch eine Umfrage im Chat starten, wie es bei euch so aussieht. Also habt ihr ein OLED? Wartet ihr noch, bis die Technologie quasi dann beim iPhone 17 angekommen ist? Oder wie sieht's da aus? Stimmt da gerne mal ab. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, wie da so das Gefühl von den Leuten ist, beziehungsweise wer da schon auf die neue Technologie setzt. Ihr habt es ja eben gerade schon gesagt, es ist da tut sich sehr viel, wenn ihr euch einen Monitor, entweder einen, der bereits auf dem Markt ist, oder vielleicht auch einen in der Zukunft irgendwie wünschen könntet. Welcher ist das und warum?
Dein Wunschmonitor. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Okay, ja, das ist erstmal eine breite Frage, ne? Weil was stellen wir uns für die Zukunft vor? Imagine the future passt ein bisschen zu IFA. Deswegen fange ich damit an, ohne jetzt es zu weit zu erklären. Okay, was wir jetzt schon gesehen haben Anfang des Jahres, war beispielsweise bei Lenovo ThinkBook, ja, dass man mittlerweile auch eine maximale Flexibilität erreichen möchte mit ausrollbaren Displays. Ja, und wenn ich mir vorstelle, dass ich mehrere Use Cases habe, ne, ich möchte spielen, ich möchte arbeiten, dann zu dieser Zeit habe ich vielleicht mehr mit Budget-Tabellen zu tun, da brauche ich wieder einen breiten Monitor, dann will ich vielleicht wieder mehr mit Text arbeiten, dann brauche ich wieder einen Monitor, der mehr in die Vertikale geht. Mhm. Und wenn ich mir die Zukunft so wünschen darf, wünsche ich mir einen Monitor, der ausrollbar ist, sowohl in der Horizontale als auch in der Vertikale. aber um kleine Schritte erstmal zu gehen, glaube ich, was ich mir jetzt wünsche und was mir aufgefallen ist, ich brauche einen Ultra-Wide-Monitor, weil ich halt sehr gerne mehrere Fenster nebeneinander haben möchte und das auch möglichst seamless, ja, dass ich jetzt nicht von Monitor zu Monitor wechseln muss oder dass ich mittendrin irgendwie einen Spalt habe. Mhm. Ja?
Ich habe noch nie so eine gute Vorlage bekommen. Ich habe mein Setup umgebaut und bin super happy stand jetzt. Ich habe mein Home Setup, Arbeits-Gaming Setup ist so organisch gewachsen. Da hatte ich dann einen Bildschirm und dann habe ich irgendwann nochmal eingekauft und also das sah halt aus wie Kraut und Rüben.
Wir haben auch Bilder von deinem alten Setup.
Stimmt.
Vielleicht können wir da einfach drauf zu sprechen kommen. Eieiei.
Genau, also das ist, ich hätte ihn mal sauber machen können, na bitte judge nicht. Aber das ist mein Setup gewesen, mit der Games dann natürlich offen. Und das ist halt organisch gewachsen. Ne? Also ich habe halt mal erst einen Bildschirm bekommen, dann noch einen und fertig. Mit meiner Glumanda Handballenauflage natürlich, das ist ganz wichtig. Das ist also eigentlich
das Herz des ganzen Setups, genau,
von dem Ganzen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte das cleaner haben. Und ich möchte OLED haben. Ich sitze in einem hellen Zimmer, das hat man gerade gesehen, mit Westausrichtung. Also so hell es halt gerade irgendwie geht. Und dann war für mich klar, es muss ein QD OLED sein. Und ich möchte eben, David hat es gesagt, ich möchte ein Ultrawide haben, ich möchte arbeiten können, ich möchte mit Tabellen was machen können, ich möchte seamless Fensterübergänge haben. Also ich möchte quasi mein Riesen-Setup, was ich ja mit drei Monitoren hatte, möchte ich quasi in schön. Und daraus ist dann das geworden, jetzt ohne Glumanda, aber diesmal mit Spezi-Product-Placement. und ja, da bin ich super happy mit, ist total toll.
Wie groß ist der Ultra-Wide?
Wie bitte?
Wie groß der Ultra-Wide?
Der ist 49 Zoll, es sind quasi zwei WQHD-Monitore gemerged in einem, ne? Ja. Also ohne Barriere dann dazwischen, dadurch Ultra-Wide. Und ich liebe es, bin totaler Fan. Und was halt auch total cool ist, mein Gaming-PC verbraucht natürlich ein bisschen mehr Strom, als es so ein Laptop tut. Aber ich bin halt auch ein fauler Arsch und möchte nicht ständig, möchte eigentlich nur mit einem Setup arbeiten, aber mein Notebook würde ja viel weniger Strom verbrauchen. Was jetzt mein neuer Monitor kann, und dafür liebe ich ihn, ist auch ein Grund, weshalb ich genau den haben wollte von MSI, der ist so cool. Kostet auch ein bisschen was, aber hat alles geändert. Der hat hinten einen KVM-Switch. Das heißt, ich kann meinen Laptop, das habe ich jetzt auf dem Bild noch nicht gemacht, kann ich links daneben stellen. Und den stecke ich dann an den Monitor an. Der lädt darüber. dann sind Maus und Tastatur hinten an den Monitor angeschlossen. Das heißt, darüber ist dann noch meine Peripherie dran.
Ja.
Und darüber wird das Bild auch ausgeben. Das heißt, ich habe einen einzigen Stecker, mit dem ich meinen Laptop anstöpsel und mein Desktop-Monitor, mein Desktop-PC, mein Gaming-PC, da ist hinten auch, ist auch damit angeschlossen, über ein anderes Kabel. Wenn ich jetzt also fertig bin mit dem Arbeiten, dann klappe ich den Laptop zu und mache meinen PC an und kann quasi mit derselben Maus, derselben Tastatur direkt weitermachen, ohne dass ich eben was umstöpseln muss oder zwei Mäuse, zwei Tastaturen haben müsste. Und das ist halt, das liebe ich. Das ist halt alles eben blitzsauber da hinten drin. Mittlerweile habe ich ihn auch mit einem Bildschirmarm verbaut. Das ist ein etwas älteres Bild, aber das ist eben, weil wir es vom Wunsch-Dings hatten. Ich habe meinen Wunsch-Monitor schon von MSI. Der ist so geil. Eben cool.
Ich bin nicht happy.
Du bist nicht happy.
Nee, also, aber ist das dein Wunsch-Setup, David? Ja, oder? Nein? Okay.
Also mir würde das echt nicht mehr ausreichen. Also manchmal ist auch das Problem, wenn man Enthusiast ist und schon mehr gesehen hat, wenn man Monitore hatte mit einer höheren Pixeldichte, ne, wo der Text wirklich knackig scharf ist. Mhm. Und ich bin auch jemand, ja, der arbeitet gerne zwischen macOS und Windows. Ja, ich nutze gerne Windows für die Arbeit, manchmal auch für bestimmte Applikationen oder Gaming. Und für Produktivität gerne macOS, ja. Und Jakob hat zumindest paar Punkte genannt, die jetzt auch in den letzten Monaten und Jahren dazugekommen sind. Das ist KVM, das ist die Möglichkeit, über mehrere Systeme die gleiche Maus nutzen zu können, zum Beispiel, ne? Und wenn ich jetzt dich angucke, Vera, ja, du bist ja auch eine macOS-Userin. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch eine Auflösung haben möchtest, die zumindest näher an das herankommt, was dort auch gegeben ist, ja. Stichwort absolut. Retina.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir jetzt auch ein Ultrawide haben möchten, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja, das ist eher was für die Zukunft, dass man dann auch wirklich Ultrawide-Monitore haben, vielleicht mit einer Ratio von 21:9, vielleicht nicht ganz so breit, ja, mit 34 Zoll, 39 Zoll. Und das ist etwas, was erst noch kommt. Aber was es jetzt schon gibt, sind dann beispielsweise Monitore, die dann 45 Zoll groß sind. Und da gibt es mittlerweile auch 5K, 2K-Monitore. Und das ist für mich, glaube ich, aktuell noch so das Wunsch-Setup, mit dem ich am besten klarkomme. Mhm. Und ich glaube auch, für dich wäre das auch cool.
Okay, perfekt. Ja, du kannst gerne mal zu mir nach Hause kommen und meinen Schreibtisch da umräumen. Also nehme ich gerne.
Er war klar, dass du mich wieder in den Schatten stellen musst. Er tut übrigens ständig hier, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, er hat da auch ganz viele Zettel und ich bin der Idiot, der gar nichts dabei hat. Aber David ist natürlich wieder vorbereitet, wie so ein Musterschüler und lässt mich wieder schlecht dastehen.
Nein, also ich finde, ganz ehrlich, mir fallen die Sachen ja auch manchmal schwer. Also wenn du dir mal anschaust, diese ganzen Modelle, es gibt so viele unterschiedliche Modelle, es gibt so viele unterschiedliche Merkmale, es gibt auch unterschiedliche Oberflächen, ja, Schichten. Ja. Es gibt Glossy, es gibt Semi-Glossy, es gibt Matt, da gibt es halt auch noch Double Layer, ja, mit zusätzlichen Anti-Reflexionsschichten, damit aber auch noch der Kontrast bleibt. Gibt es auch mal noch so einen Glossy-Film obendrauf. Dann gibt es mittlerweile auch Monitore, die curved sind oder nicht curved. Dann kommen auch Monitore raus, die du biegen kannst. Also das ist einfach so eine Breite gegeben.
Fangen wir doch mal mit der einfachen Frage an, wenn du so viele vorbereitet hast schon.
Ja.
Was sind denn Subpixel?
Okay.
Warum ist das wichtig beim Thema OLED?
Also grundsätzlich besteht ja dann jeder Monitor, wenn es eine Farbinformation gibt oder auch schwarz-weiß, aus Pixeln, ja, und eine gewisse Anordnung. Das Klassische ist RGB, ja, Rot, Gelb, Blau in der Horizontalen und so ist dann auch jeder LCD-IPS-Bildschirm ausgestattet. Ja, und darauf sind auch die ganzen Betriebssysteme auch ausgerichtet. Und das ist ein kleines Problem gewesen, zum Teil immer noch, je nach Auflösung des Monitors, dass man so ein Color-Fringing sieht. Ja, also Farbsäume, zum Beispiel bei QD OLED hast du dann so ein Schimmern von Rot und Grün. Bei LG-Monitoren hast du dann OLED, da ist noch ein weißer Pixel dazu. Also es ist nicht nur RGB, sondern AWRGB. Ja, das heißt, es wird noch ein weißer Pixel dazugepackt, um am Ende eine bessere Effizienz zu haben, ein bisschen mehr Helligkeit, weil die Pixel für sich, ja, wie OLED schon sagt, wird ja jeder Pixel selbst beleuchtet, so oder auch abgeschaltet und das führt zu einer hohen Wärmeerzeugung. Und deswegen musste man solche Wege finden erstmal, um dort das besser dann auch darzustellen und eine bessere Langlebigkeit zu ermöglichen. Aber ja, durch eine höhere Auflösung wird das Problem deutlich geringer. Ja, ich persönlich habe aktuell bei mir auch den Monitor PG27 OCDM. Mhm. Das ist so mit das Flagship aktuell. Ja, das ist dann ein 4K-Monitor mit 27 Zoll und hat eine Pixeldichte von 160. Und es gab auch bei den einzelnen Monitoren mehrere Generationen, wo es und Algorithmen, die jetzt auch die Textdarstellung verbessern. Nicht nur jetzt bei der Arbeit, auch in Spielen kann das relevant sein. Ja, mhm. Wenn man jetzt Baldur's Gate spielt, auch textbasierte Spiele, ist das schon angenehmer, wenn es wirklich knackig scharf ist.
Ich glaube, da haben wir sogar, also ich habe ja ein bisschen geholfen beim Vorbereiten, ich glaube, ja. Da haben wir sogar was zur Anschauung da, oder?
Mhm. Haben wir.
David hat...
Ihr macht mir die OLEDs schmackhaft.
Hier alles vorbereitet mit mir. Wir machen Leuten OLED-Monitore schmackhaft, das ist gut. Dann haben wir unser Ziel erreicht.
Finde ich auch gut. Vor allem da kommt's rein. Da sehen wir es. Was genau sehen wir da, Jakob? Was ist das?
Ja, müsste jetzt gleich kommen.
Okay, wir sehen hier das angesprochene Modell. Mhm. Hier auf dem Kanal Monitors Unboxed. Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man jetzt wissen möchte, okay, welche Monitore gibt es, was können sie und je nach Bereich, welche Monitore sind die besten. Und bei diesem Monitor wurde auch schon stark darauf geachtet, dass es sehr viele Schutzmechanismen gegen OLED gibt, aber auch typische Features, die jetzt auch im Alltag wichtig sind. Mhm. Ja, sei es zum Beispiel, dass man einen gewissen Abstand hat und dass der Monitor sich dann ein- und ausschaltet. Ja, dass man, wenn man weggeht vom Platz, dass dann auch einfach der Monitor ausgeht und dann ein Pixel-Refresh durchgeführt wird. Aber der entscheidende Punkt, der für mich sehr relevant war, ist die Pixeldichte. Und man sieht das hier schon so ein bisschen, dass man kaum mehr dieses Color-Fringing erkennen kann. Das heißt, es ist knackig scharf. Ich persönlich finde, das reicht für mich aus. Einige sehen immer noch, dass es nicht ganz so scharf ist.
Okay. Ja.
Und man sieht sogar auch einen gewissen Sprung zur anderen Generation, die auch schon eine hohe Pixeldichte hatte. 32 Zoll, ungefähr 140 Pixel, bisschen darunter. Und selbst da gab es nochmal einen Sprung.
Mhm. Und das ist ermöglicht durch Subpixel. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Bitte?
Und das wird jetzt ermöglicht durch Subpixel. Habe ich das jetzt
richtig? Subpixel hast du so oder so. Es wird aber durch mehr Präzision und Feinheit ermöglicht, wie auch bei Smartphones, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt. Je grober die Struktur von Pixel, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dann auch einfach die Pixel dann auch erkennst, ja. Und so ist es dann einfach alles sehr, sehr fein. Mhm. Weil das menschliche Auge, das dann auch, dass da so viele Details sind, dass es schon geglättet wirkt.
Mhm. Okay. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Du hast es eben gerade schon angesprochen mit QD-OLED, mit WOLED,
ja.
Was auch immer. Könnt ihr da mal kurz aufräumen und das für Dummies erklären? Was ist das alles? Also viele Hersteller schmeißen da ja mit so vielen Begriffen um sich. Ja. Was passiert da?
Also ganz dumm runtergebrochen ist OLED, wie David schon erklärt hat, da leuchtet jeder Pixel einzeln und man kann ihn auch ausmachen. Dadurch hat man, also ganz simpel dargestellt, David kann das eigentlich nochmal viel besser erklären als ich, aber für den Otto-Normalverbraucher ist es so, dass durch OLED ich eben durch dieses andere Ausschalten von Pixeln ich einen extrem schönen Kontrast habe. Das ist das, was zumindest mir, als ich meinen OLED-Fernseher das erste Mal angeworfen habe, was die Schwarzwerte, was die Kontraste sind, das ist schon beeindruckend. Das ist wahnsinnig schön. Und durch diese starken Kontraste hat man halt einerseits bei Filmen natürlich wirklich schöne Momente, andererseits aber auch im Gaming. Cyberpunk ist da so ein hervorragendes Beispiel mit dieser Neonstadt, da ist es immer dunkel. Da sind dann halt, wenn man die mal nebeneinander sieht, bei OLED-Monitoren ist es dunkel oder bei OLED-TVs. Und wenn man andere Modelle hat, da ist dann immer noch so ein grauer Filter drauf. Und dann merkt man einfach, okay, das ist nicht wirklich schwarz und da ist nicht dunkel. Da ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, immer noch so was Gräuliches mit drin. Und das ist quasi so der große Aha-Moment, den man, glaube ich, das erste Mal hat, wenn man OLED-TV oder einen OLED-Monitor sich hinstellt.
Ja, weil bei einem herkömmlichen Monitor hast du halt eine Hintergrundbeleuchtung wirklich über die ganze Fläche. Und dann hast du die Pixel, aber es ist am Ende der große Faktor, dass es auch wirklich dieses tiefe Schwarz gibt, weil jedes Pixel dann auch ausgeschaltet werden kann.
Und wofür steht WOLED?
Okay, das ist eine sehr gute Frage. es gibt halt diese zwei großen Hersteller.
Ja. Ja.
Du hast auf der einen Seite Samsung, auf der anderen Seite LG. LG, WOLED, basiert dann ja auch auf dieser Subpixelstruktur mit dem weißen Pixel. Mhm. Und dann hast du das andere Quantum Dot mit OLED, also QD OLED von Samsung. Das ist eine Dreiecksstruktur. Ich will aber nicht mehr zu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls sind es zwei unterschiedliche Fertigungen, die ihre Vor- und Nachteile haben. Mhm. Ja, man sagt aktuell, dass bei KD und die OLED, so die Farben noch ein bisschen kräftiger daherkommen. Mhm. Zumindest war es auch so, dass die Helligkeit auch noch ein paar Vorteile hatte. Aber mittlerweile nehmen sie sich da nicht mehr so viel. Und LG bringt jetzt auch demnächst Tandem OLED raus. Eine ganz neue Technologie. Auf die kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Aber wenn man sich auch diese ganzen Monitore anschaut von den Herstellern wie Gigabyte, Asus, auch LG und Samsung selbst, ja, MSI, Dell, Alienware, haben sie alle LG oder Samsung Modelle? Mhm. Ja, das sind dann die Hersteller. Und was der Unterschied am Ende ist, was wir vorhin auch angesprochen haben, welche Features, ja, bereichern das Ganze. Mhm. Sei es dann KVM, sei es dann vielleicht auch bestimmte Algorithmen oder auch bestimmte Heatsinks, ja, kann man vielleicht mehr Helligkeit ermöglichen, indem man einen großen Kühlkörper installiert, wodurch wieder mehr Helligkeit möglich ist. Dann gibt es auch noch Features fürs Arbeiten. Zum Beispiel können die Monitore auch einen Laptop laden, ja, Power Delivery, Stichwort USB-C. Und all das unterscheidet sie dann am Ende. Aber genau, okay. Um das zusammenzufassen, OLED und QD OLED sind halt zwei unterschiedliche Varianten, weil QD OLED, vielleicht nochmal als ganz kurzer Punkt, ist auch das Coating oft ein anderes, ja, was dafür genutzt
wird. Was meinst du mit Coating?
Das ist die Oberfläche, die Schicht,
Verstehe.
Ja, was ich vorhin erklärt habe. Mhm. Je nachdem, was man möchte. Möchte man sehr lebendige Farben haben, ein sehr knackiges Bild, dann hast du vielleicht eher eine glossy Beschichtung. Mhm. Möchtest du vielleicht das Beste von beiden Welten haben, und das ist ganz oft bei QD OLED der Fall, hast du semi-glossy. Ja, das führt dann dazu, dass du weniger Reflexion hast, aber es erhält trotzdem noch diese knackigen Farben. Mhm. Dann auf der anderen Seite hast du mittlerweile auch bei Asus True Glossy, wo dann zwei Schichten dazukommen, wo es dann wirklich sehr, sehr stark reflektieren kann, sie aber noch eine zusätzliche Schicht dazu gepackt haben, um diesen Effekt so ein bisschen zu verringern. Mhm. Einige mögen es aber, dass es komplett glossy ist, dass da nichts draufkommt, weil sie dann wirklich die bestmögliche Schärfe haben möchten und auch die Farben wirklich lebendig sehen wollen.
Okay.
Und dann aber nur im Dunkeln.
Nur im Dunkeln?
Ja, weil das Problem ist, wenn das so stark reflektiert, dann brauchst du eine kontrollierte Umgebung.
Ja, und, verstehe.
Und auch da haben wir wieder einen weiteren Unterschied. Also es ist nur mal wichtig zu sagen, bei QD OLED hast du dann, wenn du, sagen wir mal, ein Fenster nebenan hast, Vera. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber
stell dir vor,
du hast ein Fenster. Ja. Kann QD OLED je nachdem auch mal ein Nachteil sein, weil es dann ein bisschen so in so einen grauen Stich hat bei dieser Technologie, die Samsung nutzt. Es ist, wenn es ein kontrolliertes Umfeld ist, sehen die Farben fantastisch aus. Noch ein bisschen mehr Farbraum, auch im Vergleich zu LG aktuell, aber es gibt Nachteile. Auf der anderen Seite hast du vielleicht nicht mehr diese prachtvollen Farben bei LG, aber dafür bleibt auch das Schwarz auch schwarz, wenn es wirklich hell ist.
Mhm. Also man hört den Enthusiasmus raus.
Man hört wirklich, also ihr seid wirklich tief im Thema drin. Ich habe eine Frage aber für euch. Und zwar, also du hast es ja eben gerade schon, Tandem, OLED und was es nicht noch alles gibt, wahrscheinlich in 3 Jahren. Da fragt Dracoji, lohnt sich ein OLED-Monitor, wenn die Entwicklung so schnell voranschreitet?
Ich fange mal an und dann darfst du einsteigen. Ich würde sagen, ja. Also mittlerweile ja. Die ersten Modelle waren wirklich für Liebhaber und hatten noch wirklich Probleme. Du hast vorhin eins angesprochen, David. Die Schrift, die Subpixel, dass die so ein bisschen schwammig wirkt. Das muss man ignorieren können oder musste man ignorieren können. Mittlerweile ist es so, dass das deutlich, deutlich besser geworden ist. Unter anderem durch höhere Auflösung, aber durch noch ein paar andere Technologien. Und also im Gaming würde ich sagen, kommt nichts ran. Mhm. Es ist wunderschön. Ich habe jetzt mit dem Bildschirm, den wir gerade gesehen haben, habe ich Battlefield gespielt. Das war fantastisch. Das Einzige, was nicht gut war, aber da
kann das Panel nichts dafür. Es ist dadurch, dass ja in Battlefield die Minimap rechts oben ist und die Munitionsanzeige rechts unten ist und der so gereiht ist, dann habe ich immer so, muss ich immer richtig in die Ecke gucken. Aber ich glaube, man kann das umstellen, deshalb, das muss ich noch machen, aber ja. da kann der Bildschirm ja nichts dafür. Ich würde sagen, ja, weil in meinen Augen kann es durchaus sein, wenn man noch eine recht potente Grafikkarte hat, dass man sich überlegt, wie möchte man denn jetzt seinen Gaming-Alltag verschönern, also wie möchte man quasi das auf das nächste Level heben und man hat ein Budget X, dann kann es durchaus sein, dass eine Investition in einen schönen und guten OLED-Monitor deutlich mehr optisch rausholt, als vielleicht eine Investition in ein anderes Teil von dem PC, also die Grafikkarte, wenn man noch eine halbwegs potente hat oder. Also ein Monitor kann wirklich ein riesen Gamechanger sein. Ich meine, David und ich hatten schon einige daheim, aber dieser Sprung von IPS auf OLED war und dann gibt's immer diese kleineren Iterationen mit den Generationssprüngen, aber dieser Moment einmal OLED anzuschmeißen und dann in sein Lieblingsgame reinzugehen, boah, das ist schon ja, ich hoffe, man hört die Begeisterung
raus. Ja, absolut. Wie schnell geht's denn da bei den Innovationen und was sind die Innovationen, die da vielleicht erst kürzlich entwickelt haben? Du hörst mich so schlecht, ne? Ja. Ich muss dich ein bisschen anschreien, es tut mir leid.
Wir kuscheln einfach.
Oder ihr kuschelt einfach.
Ja, wir können ein bisschen näher rücken.
Ja, schau mal her.
Sehr schön.
Ja, hier, ich finde noch gut. Also ja. Da haben wir, schau, das Kissen.
Perfekt. Also, wie schnell geht es mit den Innovationen? Geht das wirklich in einem halben Jahr Schritten? Was sind die neuesten Innovationen, die sich so im letzten, ja, dieses Jahr vielleicht ergeben haben oder die wir in Zukunft sehen werden?
Ja, also es gibt so gesehen, glaube ich, jedes Jahr eine Innovation. Ja, manchmal ist es dann die Auflösung, eine bessere Pixelstruktur wie im letzten Jahr. Dann mit einhergehend gab es auch Innovationen, was so die Flexibilität betrifft. Es gibt jetzt ganz oft einen Dual Mode. Ja, das bedeutet, für unterschiedliche Spielbedürfnisse hast du dann je nachdem weniger oder mehr Hertz. Ja, was auch wieder das Spielgefühl verbessert, in dem Sinne, mit mehr Herz ist das ganze Bild nochmal flüssiger. Und das auch, muss man sagen, ein großer Vorteil von OLED, wenn wir darüber sprechen, ist diese Motion Clarity. Man merkt es auch, wenn man mit der Maus, wenn man sich schnell hin und her bewegt und man ist gerade in einer virtuellen Welt, wie flüssig das ist. Ja, das ist dann, man merkt dann erst, dass das wirklich auch Bilder sind, die erzeugt werden, ja, dass es dann am Ende quasi seamless ist beim OLED-Monitor. Und bei den Dual-Monitoren hast du es oft so, dass du eine Ausgangsauflösung hast, das ist die native. Das ist dann beispielsweise 4K oder QHD. Und sobald du dann in diesen Dual-Mode wechselst, erhöht sich oder verdoppelt sich die Herzzahl. Ja? Aber auf der anderen Seite verringert sich dann leider die Auflösung. Was aber Leuten, die jetzt kompetitiv spielen, herzlich egal ist. Ja? Weil die wollen ja möglichst das allerflüssigste Erlebnisse, was es geben kann.
Klar.
Super schnelle Reaktionen. OLED auch ein großer Vorteil, ne? Übrigens, was so die Reaktionszeit angeht. Mhm. Die ist deutlich schneller als bei den anderen herkömmlichen IPS-Monitoren oder auch Mini-LED. Mhm. Und das war auf jeden Fall ein Faktor, der jetzt immer wichtiger geworden ist, dass die Monitore auch noch viel besser im E-Sport auch genutzt werden können oder für Shooter, würde ich sagen, ja.
Wo es aber auch total schön ist bei Strategiespielen. Ne? Also wenn du diese immersiven Farben hast und sowas. Ich habe das eben bei meinem jetzt mit Anno 1800 mal ausprobiert. Ich freue mich tierisch auf Anno 1700, das auszuprobieren. Das wird total geil. Das
stelle ich mir auf dem großen Screen aber auch richtig geil vor.
So cool, das ist so cool. Und diese Farben, diese Kontraste, auch diese, wie David schon gesagt hat, diese Responsiveness. Ne? Du bewegst die Maus und das ist halt wirklich nochmal ein, das merkt man erst, wenn man es einmal gemacht hat, aber und dann wieder zurückgeht. Mhm. Wie nochmal direkter die Kontrolle ist, das spürt man. Man kann das nicht wirklich erklären. Also zumindest ich, das ist halt einfach was man gesehen haben muss. Ne? Mhm. Und dann sagt man, dann will man nie wieder was anderes haben. Das ist halt furchtbar auch, weil man dann alles, also wenn ich dann zum Beispiel meinen Arbeitsrechner im Büro gehe, dann sehe ich alles. Alles, was ich nicht mag.
Hast du gerade Anno 1700 gesagt?
Nee, 100, neues Spiel ist 117, Entschuldigung. Da werde ich sofort outgecallt hier im Chat.
Aber es gibt noch eine andere Innovation, die dieses Jahr angekündigt wurde.
Ja.
Ich will darüber sprechen.
Weiß ich nicht, was ist denn die Innovation?
Hast du das NDA unterschrieben?
Nee, tatsächlich wurde das angekündigt vor wenigen Wochen. gut, man wusste das teilweise auch schon bei den Roadmaps, aber das ist Tandem-OLED. Ich habe es ja vorhin ein bisschen angesprochen.
Mhm.
Okay.
Was macht das jetzt anders?
Da sind zwei Leute drauf und fahren Fahrrad.
Okay.
Wir müssen wieder über Subpixel sprechen, ne?
Oh, okay, ja.
Nein, ich versuche es tatsächlich so ein bisschen anders und schneller wiederzugeben. Okay, also wir haben ja schon vorhin erklärt, jeder Pixel leuchtet bei OLED, ja? Und das führt aber dann zu einer größeren Wärmeentwicklung. Und was man sich aber überlegt hat, durch mehrere Schichten, ja, also ein Pixel, also es gibt nicht mehrere Pixel, es gibt dann immer noch den einen Pixel.
Und
aber
der hat ein integriertes Kühlsystem. Und deshalb ist es ein Tandem.
Nein, kein integriertes Kühlsystem. Das ist ein Heatsink, das ist nochmal was anderes. Das ist auf der Rückseite des Monitors.
Ja.
Und dann werden halt unterstützt, die Leuchtdioden unterstützt mit mehr Kühlung. Ja.
Mhm.
Da gibt's auch besondere Materialien, die auch immer besser werden.
Okay.
Aber du hast ja Pixel und da, die Pixel leuchten ja. Es gibt ja Leuchtdioden.
Ja.
Und was du jetzt hast, sind aufeinander gelagerte Schichten, Stacks, ja, von diesen Leuchtschichten. Und das bedeutet ja, dass die dann effizienter arbeiten können. Stell dir vor, du hast einen Pixel, der hat aber zwei Lichtquellen.
Mhm.
Und das bedeutet, A, dass diese zwei Lichtquellen nicht mit voller Kraft arbeiten müssen. Das heißt, du hast schon mal die gleiche Helligkeit bei weniger Hitzeentwicklung, mehr Effizienz. Und ein anderer wichtiger Punkt ist die Langlebigkeit.
Mhm.
Weil das sind ja organische Materialien. Die nehmen ihn ja eigentlich ab, ja, was die Helligkeit betrifft irgendwann. Oder wenn ein Pixel stirbt, hast du halt keinen Ersatz mehr. Und dadurch, dass sie jetzt nicht immer auf das Maximum laufen können, hast du eine bessere Effizienz.
Mhm.
Das ist der eine Vorteil, höhere Langlebigkeit.
Aber wenn jetzt wenn jetzt der eine Pixel stirbt, übernimmt dann der andere im Tandem quasi die volle Leistung von dem anderen?
Nein.
Also, okay.
Es ist nicht mehr die theoretisch ja, aber am Ende ist dann die Helligkeit vielleicht nicht ganz so hoch. Ja, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, HDR ist ein sehr wichtiger Faktor auch bei OLED,
mhm,
was dann ja auch wirklich nochmal naturgetreuer aussieht, aber auch gleichzeitig mehr Helligkeit ermöglicht. Ja,
mhm.
Typisches Bild, du hast eine Sonne, du spielst Horizon Zero Dawn und siehst dann auch noch bestimmte Konturen und auch dort wiederum mehrere Farbschichten. Aber um diese Helligkeit dann aufrechtzuerhalten, das war immer ein Problem von OLED, brauchst du A, eine gute Kühlung und jetzt B, auch ein Tandem-OLED. Und wenn wir über Innovationen sprechen, ermöglicht das ja auch wieder bessere Helligkeiten, zumindest für bestimmte Teile des Bildschirms.
Ja.
100% Leuchtkraft auf jeden Pixel, das ist zu viel. Ja. Aber dadurch, dass dann vielleicht zwei Pixel sich ergänzen und dann sagen wir mal über 75% leuchten, erzeugen sie dann durchaus eine stärkere Leuchtkraft, die auch aufrechterhalten werden kann.
Mhm.
Und deswegen haben wir jetzt auch mittlerweile eine Ära, die jetzt immer mehr in Richtung 1300, 1500 Nits geht, was man eigentlich mehr von Mini-LED-Fernsehern und Monitoren kennt.
Mhm.
Und das wird auch nochmal für ein sehr bildgewaltiges Erlebnis zu sorgen.
Mhm. Es ist einfach so wie bei allem eigentlich in der Technologie, umso mehr Energie man reinpumpt, umso weniger Ergebnis. Ich habe zwar mehr Ergebnis, aber die Effizienz nimmt ab.
Ja.
Ne? Also auch wenn ich meine Grafikkarte massiv übertakte, habe ich vielleicht ein paar Bilder mehr, aber diese, wie viel Bilder mehr ich für diese massiven Aufwand Energie ich kriege, dieses Verhältnis wird einfach immer schlechter. Und bei einem Tandem-OLED ist es einfach so, der Tandem-OLED, Gott im Himmel, heute habe ich es mit Namen, Anno 117, ja, ja. Oder wenn die sich eben das teilen, ist es halt viel, viel effizienter bei gleichzeitig hellerem Bild. Also
ja.
Es wird weniger heiß.
Okay.
Und das ist in meinen Augen die Zukunft.
Mhm.
Es ist aber nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich warte jetzt noch 2 Jahre, bis der Tandem-OLED quasi komplett marktreif, also er ist schon marktreif, aber bis er in der breiten Masse angekommen ist.
Mhm.
Es gibt immer irgendeinen, weil du ja vorhin gefragt hast, los ist einen zu holen, es gibt immer irgendeine Technologie am Horizont, die jetzt entwickelt wurde. Nach der Logik kann man sich nie irgendwas kaufen.
Eigentlich müsste man sich dann auch gar kein Smartphone kaufen, weil vielleicht in 2 Jahren, Zeit doch nicht, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen.
So ist das ja. Und wir sind ja froh über die Innovation und über die neuen Technologien, weil sonst würden wir hier ja nicht sitzen.
Mhm. Ne? Okay, wir wurden nach Monitorempfehlungen gefragt. Könntet ihr bitte je eine Monitorempfehlung für die gängigen Auflösungen Full HD, WQHD und 4K abgeben? David, du hast uns da was mitgebracht. Ich schätze mal, der wird 4K haben, und zwar den speziellen Monitor LG 4K 2K Ultra Gear OLED GX9. Und dann geht's in der Zahlenfolge weiter. Was macht den so besonders? Ist es eine Empfehlung von dir? Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Okay, nee, das ist ja auch dann die andere Weiterentwicklung bei den Monitoren, ist auch die höhere Auflösung bei größeren Bildschirmen. Und da sieht man den noch ein bisschen, war auch eine World First, wurde dieses Jahr angekündigt und ist mittlerweile auch auf dem Markt. Ja. Ist leider relativ teuer, ist echt noch für Enthusiasten. Man muss schon knapp unter 2.000 Euro hinblättern. Ja.
Uiuiui.
Und was das Coole dabei ist, tatsächlich, es hat dann 45 Zoll und eine Ratio von 21 zu 9. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weil 32 zu 9 zum Beispiel unterstützen viele Spiele gar nicht. 21 zu 9 hingegen ist weitaus verbreiteter. Und das Coole ist einfach hier, du hast eine Pixeldichte von ungefähr 130, bisschen weniger. Es sieht schon ein bisschen schärfer aus als die anderen QHD-Varianten davor, die ungefähr so bei 108 Pixel sind, ja, pro Inch. Und das Coole auch hier ist, es gibt einen Dual-Mode, also es bietet wirklich alles an neuen Technologien, was man sich aktuell vorstellen kann, dass man auch wechseln kann in einen E-Sport-Modus, der für mich persönlich jetzt nichts ist, weil ich spiele lieber immersive Story-Games, aber man kann theoretisch auch wechseln in einen 1080p-Modus. Es hat auch, und das ist ein anderer wichtiger Faktor, das sind die Anschlüsse. Ja, was auch Jakob vorhin meinte, dass man mehr sich anpassen musste, was sind so die Bedürfnisse eines PC-Spielers oder auch eines Office-Workers vor dem PC. Und speziell hier mit neuen Grafikkarten hast du dann auch einen DisplayPort 2.1, ja. Das ist dann die volle Bandbreite beispielsweise. Das Coole bei dem Monitor ist aber auch, es ist ein guter Hybrid. Viele werden den auch nutzen für Arbeit, weil er A erstmal schön in die Breite geht, aber auch USB-C Power Delivery ermöglicht. Ja, man hat da 90 Watt, das reicht dann aus, um deinen Laptop zum Beispiel mit genügend Saft auf jeden Fall ja zu
was Wort? Laden.
Zu laden,
genau. Zu laden, genau.
Ja.
Und wofür steht das 5K, 2K?
5K, 2K, das ist einfach nochmal deutlich gemacht, dass es jetzt eine höhere Auflösung ist, weil ganz wichtig, ne, man spricht ja immer nur von 4K, 5K, vergisst dann aber vielleicht die Vertikale. Und die Vertikale ist auch immer sehr wichtig, ah, klar, für die Höhe, aber auch für die Schärfe am Ende, ne, weil wenn du jetzt eine sehr, sehr breite Horizontale hast, ja, 4, 5K, gibt es auch sogar schon mehr, aber nur 1080p, also Full HD in der Vertikale, ist das Bild trotzdem nicht scharf. Und 5K, 2K ist einfach jetzt auch nochmal eine Innovation bei Ultrawide in dieser Größe, dass das dort auch langsam ankommt. Und was vielleicht ein Nachteil ist, ich weiß nicht, ob du es gut findest, wenn es jetzt curved ist.
Ich habe auch einen Curved-Monitor.
Okay, ja. Einige mögen das ja nicht. Ne? Die haben dann vielleicht auch so bestimmte Excel-Sheets und dann gibt es vielleicht auch so eine kleine Verzerrung. Mich persönlich stört das jetzt nicht. Auch bei dieser Krümmung, die ziemlich hart ist, muss man sagen. Ja, es versucht ja so ein bisschen so dieses periphere Sehen ja nachzubilden. Ja, und das heißt, der Vorteil ist, man muss da nicht immer mit seinem Nacken oder mit seinem Kopf sich so stark drehen und dann bekommt man noch weniger Schmerzen. Ja, aber einige stört es halt, wenn es zu stark ist. Und da kommt aber in Zukunft auch mehr. Vielleicht können wir auch mal die Roadmap zeigen, weil viele reden ja immer von ihrem Endgame-Monitor. Das
yeah.
ist so das Allerbeste für einen persönlich.
Yeah.
Und nicht jeder hat das bereits erreicht. Und ich weiß nicht, wie breit dein Schreibtisch ist, aber nicht jeder hat irgendwie 2-3 Meter oder sowas, wo man, wie jetzt auch unser lieber Jakob, noch 2 andere Monitore sogar noch hinstellen kann. Und man sieht das hier bei einer Roadmap. Jetzt nicht, die ist nicht offiziell, ja, die ist auch von tief, die ist central durch Insidergespräche oder weil man es mal mitbekommen hat durch Panels. Und was jetzt in die Produktion kommt Ende des Jahres, sind dann tatsächlich auch 34 und 39 Zoll Ultra-Wide-Monitore, die hier, wie man sehen kann, eine höhere Pixeldichte haben, aber eben auch dieses 5K, 2K diesen Vorteil haben und auch mehr Nits. Also da gibt's dann auch wieder mehr Helligkeit. Und wenn man dann sogar noch ein bisschen weiter geht, sieht man dann auch tatsächlich Monitore, die dann jetzt auch dieses traditionelle Layout bekommen, dieses RGB-Layout.
Ja.
Das ist dann genau Licht in unterschiedlichen Anordnungen oder nicht mit weißen Pixeln dazwischen, sondern wirklich dieses traditionelle, worauf die Betriebssysteme ausgerichtet sind. Und das bedeutet, dass es dann nochmal schärfer wird, nochmal weniger auch weiche Konturen. Und da wird gerade noch ein bisschen herum experimentiert. Es ist noch unklar, wann es Mainstream wird oder wann es herauskommt. Aber es geht jetzt mittlerweile in die Produktion und darauf freuen sich auch sehr viele.
Mhm. Ja? Ja, ich kenne da wen.
Ja? Ah, okay. Ich freue mich möglicherweise. Ja. Aber nochmal, das ist die Produktion, das heißt nicht, dass das sofort rauskommt danach. Man erwartet dann auch Anfang nächsten Jahres CES oder so, dass dann das angekündigt wird, erstmal mit der Gen 3 und dass es dann in den nächsten Monaten im neuen Jahr dann rauskommen wird.
Okay, spannend. Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, weil ich glaube, die ist, die wird viele Leute interessieren. Haut mal in einem Satz eure 3 Monitorempfehlungen raus für die verschiedenen Auflösungen.
Oh, das ist schwer, weil ich keine, die Modelle nicht auswendig im Kopf habe.
Okay, schade.
Aber was ich empfehlen kann, ist, also wo...
David zückt seine Zeit.
David hat hier, so sah mein Abitur-Ordner auch aus damals. Ne? Also ich kann immer die Seite Geizhals empfehlen, dass man sich überlegt, okay, was möchte ich haben? Mhm. Ne? Welches Panel möchte ich haben? Ich finde, IPS sollte, wenn man wirklich sparen will, ist IPS immer noch toll, hat immer noch okayische Farben. Sieht halt gegenüber OLED nicht ganz so schön aus, aber damit ist trotzdem eigentlich ein solides Panel. Und dann kann man da die Herzzahl einstellen und eben filtern und auch die Auflösung und da sich dann was raussuchen. Die klassischen Hersteller, man macht mit den Herstellern MSI, Gigabyte, Asus, Samsung, macht man nichts falsch. Die machen alle overall großartige Modelle und haben auch, mittlerweile gibt's auch super Entry-Level Monitore. Und wenn man dann sagt, okay, gut, ich möchte ein bisschen mehr ausgeben, so ab Rego HD, und ab 4K kann man sich dann überlegen, ob man eben doch in einen OLED investiert. Da würde ich empfehlen, wenn ihr in OLED investiert und ihr ein bisschen mehr Geld habt, schaut zu, kann man auch bei Geizhals schauen, wann sie gelistet wurden. Und gerade weil eben bei der Schrift und sowas bei OLED gerade ein großer Schritt gemacht wurde, kann ich empfehlen, schaut zu, dass die entweder Ende 24 oder vielleicht sogar 25 gelistet wurden. Das heißt, da kamen dann die Modelle raus und bei Geizhals kann man dann auch easy peasy den günstigsten Preis immer finden.
Okay, du hast es gerade schon angesprochen, den Preis günstiger. Wird denn OLED mehr Mainstream werden und günstiger werden?
Ja, es gab ja auch schon jetzt mehrere Mitteilungen, dass die OLED-Verkaufszahlen nach oben geschossen sind, auch bei Monitoren. Deswegen gibt's ja auch diesen Fokus eben auch auf diese typischen Office- und Gaming-Anwendungen mittlerweile. Und es gibt schon durchaus die Möglichkeit, mittlerweile Monitore zu bekommen für 600, 700 Euro und auch der Gebrauchtmarkt. Ja, einige haben ja dann noch Angst wegen Burn-in oder so und verkaufen das vielleicht nochmal eher.
Da wollte ich auch gerade oder nachher nochmal drauf zu sprechen kommen.
Und dann kriegt man dann auch mal so ein Schnäppchen vielleicht für 500 Euro. Mhm. Und je nach Auflösung, wenn es jetzt nur QHD ist und ohne jetzt Features wie KVM, Power Delivery oder Anschlüsse, die jetzt nicht den höchsten Standard haben, gibt es durchaus auch schon günstige Monitore. Ist immer noch teuer. Aber was wir hier sagen müssen, ne? Also so ein Display, das kann echt einen Unterschied machen. Auch manchmal mehr als eine neue Grafikkarte, die höllisch teuer ist, ja. Die man jetzt aber jetzt nicht irgendwie nochmal wechseln muss alle paar Jahre, sondern so ein Display macht echt nochmal einen Unterschied aus und ist etwas, was man wirklich präsent hat. Mhm. Und nochmal darauf zurückzukommen, vielleicht Empfehlungen. Was man oft sieht, bei großen Herstellern wie Dell zum Beispiel, ja, die haben dann sehr große Rabatte auch, nicht nur jetzt zu Black Friday oder so, sondern jetzt auch Summer Sale. Mhm. Und da bekommt man durchaus auch mal 20-30%. Da gibt es auch noch bestimmte Cashback-Plattformen. Und wenn ich jetzt auf eine Empfehlung gehe, bei 4K zum Beispiel, wenn man da durchaus Enthusiast ist, eine hohe Pixeldichte möchte, 16:9, dann wäre zum Beispiel der AW27 eine Variante mit QF am Ende von Alienware. Hat auch einen sehr schönen Stand, sehr ergonomisch. Da gab es auch gute Weiterentwicklungen, würde ich meinen. Und den bekommt man dann durchaus schon mal 200, 300 Euro günstiger als jetzt vielleicht ein PG27 UCDM, was für mich der beste Monitor ist, auch ein Flagship aktuell bei den 4K 27 Zoll Monitoren, der aber teurer ist. Aber selbst auch mittlerweile bei einem Asus hast du dann auch Budget-Varianten, die dann vielleicht kein Dolby Vision haben. Ja, dann sehen vielleicht Filme nicht so gut abgemischt aus oder eben dann ein Anschluss weniger oder kein DisplayPort 2.1.
Worauf muss ich denn als Einsteiger in jetzt achten, wenn ich jetzt auf ein OLED umsteigen möchte? Gibt's da irgendwelche handfesten Tipps, worauf man da auf jeden Fall gucken sollte?
Ja, ich habe es eingangs oder ich habe es gerade schon mal erwähnt. Ich würde bei OLED darauf achten, dass er möglichst frisch gelistet ist bei Geizhals. Schauen, dass da eben irgendwie die zweite Hälfte 24 oder später halt ist.
Und noch irgendwelche Features, die für euch so ein Must-Have sind?
Ja, also ich persönlich würde sagen, wenn man sich schon immer das Geld in die Hand nimmt, aktuell OLED wird günstiger werden. Wir sehen diesen Trend. Es ist aber noch nicht da, wo es irgendwann sein wird. Das ist halt mit jeder neuen Technologie so. Aber wenn man sagt, gut, okay, man möchte Geld in die Hand nehmen, dann würde ich schon sagen, okay, da sollten 240 Hertz dahinter stehen. Also ich würde auf jeden Fall 240 Hertz nehmen, einfach weil es nochmal, weil es super flüssig ist und sich gut anfühlt. Die Anschlüsse sollten passen entsprechend. Also das muss auch wieder ganz individuell sein, wie David das schon gesagt hat. Aber Auflösung, Listung, also Erscheinungsdatum und Herzzahlen, die sollten stimmen. Und der Rest ist halt, wie es bei alle so ist, super subjektiv. Ne? David findet meinen Monitor, hat er mir ja gerade schon gesagt, blöd. Ich liebe meinen Monitor. So, jetzt
ist ich finde nicht blöd, aber ich sage es nichts für mich. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Was man auch benutzen kann zur Hilfe, ist dann ja auch mal sowas wie ChatGPT. Ja, einfach mal aufzählen, was bist du für ein Typ, was brauchst du? Brauchst du jetzt unbedingt einen Anschluss, um eine 5090 zu befeuern? Ja? Oder hast du eine andere Grafikkarte? Und dann kannst du das, glaube ich, relativ schnell herausfinden. Musst du unbedingt ein Notebook laden oder nicht, ja, dann sparst du dir auch schon mal irgendwie 100 Euro.
Mhm. Vielleicht noch besserer Tipp, kommt einfach zu uns auf die Webseite GameStar. Da gibt's natürlich auch immer Tests von uns zu verschiedenen Monitoren, bevor ihr vielleicht ChatGPT hier anschmeißt.
Das ist ein anderer Punkt und das wollte ich jetzt nochmal ergänzen. Mhm. Ne? Echte Erfahrung, was wir hier auch gerade besprechen, weil die ganzen Features aufzulisten und zu gucken, okay, das ist das eine, aber auch mal darüber zu sprechen, wie unterschiedlich sind denn die Farbsäume jetzt wirklich? Wie ergonomisch ist dann ein Monitor? Weil da gibt es auch nochmal Unterschiede, ja? Klar, GameStar Tech auf jeden Fall eine Variante mit unserem Kaufratgeber zu den Monitoren.
Absolut, ja.
Und was auch ein Punkt ist, wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt vielleicht Empfehlungen haben für QHD-Monitore, da gibt's mittlerweile auch viele, ne, mit 360 Hertz zum Beispiel. Auch die MSI-Serie ist auch oft ein bisschen günstiger. Also dann gibt's halt die MPG-Serie 271 oder auch ein Gigabyte. Hat auch manchmal gute, günstige Monitore mit der F27Q3-Serie beispielsweise. Und das ist das so andere Problem. Es gibt halt sehr viele unterschiedliche Modelle. Aber es hilft auf jeden Fall dann bei GameStar Tech und auch hier dann zuzuschauen.
Darf ich dir eine Sache sagen?
Na klar.
Und zwar, ich habe da gerade gesehen, Frage, macht es Sinn, einen Nvidia Surround Setup mit 3x2K IPS Monitoren gegen ein Ultrawide mit OLED zu tauschen? Habe ich vorhin gesagt, du warst vermutlich am Anfang nicht da. Ja, macht es. Beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Kann ich nur empfehlen. Aber dann habe ich mir trotzdem noch einen Hochkant daneben gestellt. Aber das war ein Game Changer. Macht das. Chrome R.
Aber ich habe eine Frage an Wesis.
Ja.
Hast du Angst vor Burn-In?
Das wäre jetzt meine nächste Frage an dich gewesen. Kannst du Gedanken lesen oder was?
Ja, das gespürt.
Nee, auf Burn-In wollte ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, weil das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema bei OLED-Monitor, bei Fernsehern vor allen Dingen, bei OLED-Fernsehern. Was genau ist Burn-In? Könnt ihr das nochmal erklären für Leute, die das nicht wissen?
Burn-In bedeutet, also ganz simpel gesagt, bei Fernsehern, wenn man viel ARD schaut, fiktives Beispiel, dann hat man ja rechts oben diese kleine 1. Ne? Das ist ein statisches Bild, eine Statik. Und ich will jetzt ganz so tief ins Detail gehen, was die Technik dahinter ist, aber dieses Logo, weil das halt eben konstant an dieser Stelle ist, gibt's halt den Fall, speziell bei sehr alten Modellen, dass das halt dann sich einbrennt und quasi egal, ob ich dann auch einen Film gucke, habe ich immer dieses kleine ARD-Logo oder ZDF oder also so statische
oder
Sachen.
Find,
oder Find, genau, links unten. Weil die Pixel ständig das Gleiche anzeigen und dann sagt man, das brennt sich quasi ein. Da gibt's aber mittlerweile eben einen Haufen Technologien, Tricks und Maßnahmen dagegen seitens der Hersteller, die das eigentlich, diese Angst davor, vollkommen obsolet machen. Das war früher ein Thema. Zum Beispiel der Trick ist, dass man dann, dass das erkannt wird von dem Monitor oder dem TV und dann springen die Pixel immer leicht. Das sieht man gar nicht, aber dann bewegt sich quasi das Logo halt ein Müh nach links.
Tandem-Pixel, genau. Springende Pixel, das ist ja Wahnsinn.
Pixel-Shift, ja. Das verändert halt, dass es keine Pixelrückstände gibt.
Ja.
Das sind die Features. Mittlerweile hast du auch eine Detection von statischen Elementen. Logos zum Beispiel oder jetzt auch eine Taskbar. Ja, früher musste man die mal dann ausblenden. Mittlerweile gibt's auch Monitore und darauf kann man auch achten, die einfach die Helligkeit so ein bisschen dimmen, weil man muss jetzt nicht bei einer Taskbar die volle Helligkeit haben. Mhm. Und Pixel Refresh gibt's mittlerweile auch. Stichwort, was ich vorhin gesagt habe, auch, dass die Monitore sogar erkennen, bist du am Platz oder nicht, gehst du weg, schaltet sich aus und dann wird automatisch dann auch ein Pixel Refresh durchgeführt. Mhm. Und deswegen ist die Angst nicht mehr so da. Es sei denn, Vera, du hast jetzt einfach mal einen Tag, wo du ein bisschen mehr arbeitest und das machst du jeden Tag und hast ist dein Monitor 12 Stunden an und immer nur den gleichen Bildschirm, dann hast du irgendwann ein Problem. Ja, aber das sind wirklich nur Bedingungen, die wirklich forciert sind.
Mhm. Also eben, man kennt das aus dem Gaming vielleicht, da gibt's ja dann nur eine Lebensanzeige oder sowas oder halt irgendwie, weißt du, wo dann halt eben der Lebensbalken konsequent da ist.
Ja.
Da besteht theoretisch auch die Gefahr. Aber heute einfach, also de facto, ich habe jetzt wirklich einige daheim gehabt und habe sie auch intensiv verwendet. Und es gibt auch in meinen Augen online nicht mehr wirklich Berichte davon, dass das passiert. Die Technologien, die dagegen vorgehen, funktionieren in meinen Augen. Mhm. Also die Angst kann man, glaube ich, heute mit halbwegs aktuellen Modellen jedem nehmen.
Okay, gut, dann habe ich jetzt die letzte Frage für euch, bevor wir ausreichend, glaube ich, über das Thema OLED gesprochen haben.
Naja.
Naja, also wir könnten natürlich noch 2 Stunden länger darüber reden, so viel wie ihr darüber wisst, das ist wirklich Wahnsinn. OLED in Gaming-Notebooks zum Beispiel, wie sieht's da aus? Ist es ein Ding mittlerweile? Gibt's da Besonderheiten?
Also in Gaming-Notebooks gibt's das mittlerweile, ja, ist jetzt im Kommen. Also OLED generell in Notebooks gibt's schon länger, bei Gaming ist es jetzt gerade on the rise. Ich persönlich hab da ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil ich halt mit dem Notebook überall bin. Ja, und David hat es vorhin gesagt, da hat man Reflexionen und so. Und das kann dann schon hier und da mal zu einem Problem führen. Aber auch da bin ich der Meinung, ja, es ist tendenziell die Zukunft. Macht natürlich ein Gaming-Notebook auch nochmal einen ganzen Tucken teurer. Ne? Also wenn man das alles da drin haben will, wird es teurer. Alternativ kann man natürlich auch einen Gaming-Monitor ans Notebook anschließen. Aber ist am Kommen und ich finde es eine gute Entwicklung. Ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir, oder mein Eindruck ist, da muss noch ein kleines bisschen mehr Innovation mit rein. Aber da wird das vielleicht eine andere Meinung.
Nee, tatsächlich bin ich erstmal happy, dass jetzt auch die OLED-Displays Einzug erhalten haben bei den Gaming-Notebooks.
Mhm.
Es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Ich habe ja ein paar Gaming-Notebooks mal zu Hause, auf der Arbeit und dann stellt man sie halt so gegenüber und dann gibt's halt so bestimmte Spiele, wie zuletzt Mafia zum Beispiel, The Old Country, super Story-Game meiner Meinung nach und das hat dann auch so coole, dunkle Szenen beispielsweise und auch eine gute HDR-Umsetzung und dann siehst du einfach diesen Unterschied und dann kann ich auch für Schmerzen, dass es Reflexionen gibt. Aber tatsächlich hatte ich auch schon das Problem gehabt, ja, gerade bei einem Gaming-Notebook, du nimmst das mit, vielleicht auch irgendwie im Garten oder dann auf der Terrasse und dann nerven diese Reflexionen tatsächlich, ja. Und was wir aktuell noch nicht haben bei den Gaming-Notebooks, zumindest wenn es 240 Hertz sind, also wirklich auch ein Gaming-taugliches Display hat, dass es matte Displays gibt. Das ist aktuell noch nicht so auf dem Markt, zumindest kenne ich es nicht, ich kenne vieles. Und
oh ja,
ja, zumindest einiges
ja. Ja, und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der dann noch kommen wird, zumindest dass es da Verbesserungen gibt oder auch einfach hellere Displays, ja, bei Apple hat man das ja auch jetzt oft gehabt. Gut, da hast du mittlerweile auch diese Nano Beschichtung, das ist dann wieder so ein bisschen weniger reflektiert oder gar nicht. Nichtsdestotrotz ist es aktuell noch sehr sehr reflektierend. Und nicht immer empfehlenswert, aber es sieht deutlich besser aus. Und man hat eben, wie bei Glossy, vorhin schon erwähnt, einfach nochmal ein schöneres Bild am Ende.
Okay, was mich noch interessieren würde, wir hatten ja am Anfang eine Umfrage gemacht, wie viel denn von unserer Community hier schon aktuell auf OLED setzen. Haben die 1000 Gespräche, die wir davor schon über OLED geführt haben, irgendwas gebracht? Oder müssen wir noch weitere Gespräche über OLED führen? Wir werden das natürlich jedes Jahr machen, wenn es da immer Innovationen gibt. Das ist natürlich super spannend. Gut, ich bekomme gerade von der Regie aufs Ohr, dass wir die Ergebnisse leider nicht einsehen können. Schade. Ich schätze aber mal, dass es, oder was schätzt ihr? Wie viele Leute
schon OLED verwenden? Boah, ich glaube, es ist mehr, als ich denke und weniger, als ich mir wünsche, weil es ist geil, macht es. Ne? Mhm. Aber also wir schreiben ja auch viele Artikel über OLED-Monitore und so, und dann sehen wir natürlich auch den Traffic, und da sieht man halt ganz klar, okay, da ist ein großes Interesse da. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wenn wir heute eine Umfrage machen und wir sie dann in 6 Monaten machen, dass die Zahl nach oben geschnellt sein wird.
Ich habe eine Zahl.
Dann schätze ich.
Schätzt mal.
28%.
Mhm. Ich schätze 12%.
Okay, krass. Das unterscheidet sich wirklich sehr. Es sind 26%, die jetzt hier an unserer Umfrage teilgenommen haben, die gesagt haben, ja, sie haben schon einen. 32% wollen einen und 42% wollen keinen. Das überrascht mich jetzt. Euch auch?
Ja, vielleicht zu teuer, eben vielleicht Angst vor Burn-in, Reflektionen, wir haben es auch angesprochen eben. Mir ist was eingefallen für dich. Es gibt doch einen Laptop, der ein semi-reflektierendes Display hat. Das ist G16 Zephyrus.
Ja, aber
kann man nochmal zum Sagen.
Kostet vermutlich auch 1 Euro oder 2.
Ist ein bisschen mehr.
Ja.
Gut, Dankeschön euch beiden. Ihr habt wirklich wahnsinnig viel Wissen über OLEDs. Das ist wirklich krass. Habt ihr den Roboterhund hier eben gerade langlaufen sehen? Cool, ne? So aus dem Augenwinkel dachte ich so, da rennt ein Hund. Aber es war dann nur ein Roboterhund. Es ist echt krass, was man hier alles so zu sehen bekommt. Wir sehen uns gleich wieder nach einer ganz kurzen Pause. Und zwar mit einem Spotlight über Foldable-Handys und im Speziellen über das Honor Magic V5. Bis gleich.